SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Zurück auf Los. In Österreich sind die Koalitionsverhandlungen gescheitert. Die liberalen Neos haben sich zurückgezogen. Das ist gleich unser Thema. Außerdem ist Außenministerin Baerbock auf ihrem ersten Syrien-Besuch, knapp 4 Wochen nach dem Sturz des Diktators. Und die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist leicht gestiegen.
SR Info.
Europa hat auch schon mal stabilere Zeiten erlebt. Die beiden wichtigen Mitgliedsländer, Deutschland und Frankreich zum Beispiel. In Deutschland ist die Ampelkoalition zerbrochen. In Frankreich regiert Präsident Macron ohne eigene Mehrheit im Parlament. Und in Österreich wird schon seit der Wahl im September an einer neuen Regierung gebastelt. Heute aber haben die liberalen Neos die Koalitionsverhandlungen platzen lassen. Silke Hane mit den Hintergründen.
Mehr als 20 Minuten redete sich Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ihren Frust von der Seele. Über Rückschritte statt Fortschritte in den Koalitionsverhandlungen, über fehlende mutige Vorhaben. Dann fielen die entscheidenden Sätze.
Ich habe heute in der Früh daher Karl Nehammer zuerst und dann auch Andreas Babler und auch den Bundespräsidenten darüber informiert, dass wir Neos die Verhandlungen zu einer möglichen Dreierkoalition gemeinsam mit Schwarz-Rot in der Rolle eines künftigen Regierungspartners nicht fortsetzen werden.
Gleich mehrere Punkte stießen den Neos in den Verhandlungen sauer auf. Allen voran nannte Meinl-Reisinger den fehlenden Willen zu Reformen beim Föderalismus und im Rentensystem.
Trotz intensiver Verhandlungen, die wir auch wirklich gestern wieder bis weit in die Nacht geführt haben und glauben Sie mir auch intern noch weiter besprochen haben, konnte kein Durchbruch mit Schwarz-Rot erzielt werden. Und für grundsätzliche Reformen gab es mehrfach diese Woche ein Nein.
Der größte Knackpunkt dürften allerdings die Verhandlungen über den Haushalt gewesen sein. Das österreichische Budget muss saniert werden. Das Land hat hohe Schulden. Zudem steckt Österreich in einer Rezession. Die Parteien konnten sich aber nicht darauf einigen, wie das Defizit gesenkt werden kann. Die SPÖ wollte neue Steuern, ÖVP und Neos wollten nur die Ausgaben kürzen. Die Parteien waren dabei nicht vorangekommen. Kompromisse waren offenbar nicht möglich, lässt Meinl-Reisinger durchblicken.
Und ja, ich möchte auch ganz persönlich kein Hehl daraus machen, dass es mich besonders schmerzt und es mir zunehmend schwer gefallen ist, auch vor Sie, vor den Medien, aber vor allem vor die Bürgerinnen und Bürger des Landes zu treten und eigentlich nichts zu sagen. Keine relevanten Fortschritte berichten zu können, keine echten Neuigkeiten, keine mutigen Vorhaben.
Gut 3 Monate nach der Nationalratswahl Ende September steht Österreich also wieder am Anfang. Meinl-Reisinger sagte zwar, die Neos stünden für alle bisher erreichten Kompromisse im Parlament bereit. Dass ÖVP und SPÖ ohne die Neos eine Koalition eingehen, danach sieht es aber aktuell nicht aus. Zwar kommen die Parteien auch alleine auf eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme im Parlament. In einer ersten Reaktion gab die konservative ÖVP allerdings den Sozialdemokraten die Schuld am Scheitern der Verhandlungen. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker machte den Sozialdemokraten in einer schriftlichen Stellungnahme den Vorwurf, in der SPÖ hätten rückwärtsgewandte Kräfte Überhand genommen. Rechnerisch denkbar sind viele Koalitionsbündnisse, etwa auch eines zwischen ÖVP und der in Teilen rechtsextremen FPÖ. Die FPÖ hatte die Wahl Ende September gewonnen. Ein blau-schwarzes Bündnis hat Bundeskanzler Karl Nehammer aber bisher ausgeschlossen. Denkbar sind auch Neuwahlen. Diese würden wohl die FPÖ stärken. Aktuelle Umfragen sehen die rechte Partei weiter auf Platz 1 der Wählergunst.
Aus Wien hat Silke Hane berichtet. Knapp 4 Wochen ist es jetzt her, dass in Syrien das praktisch Undenkbare passiert ist. Der Langzeitmachthaber Bashar al-Assad wurde gestürzt. Im Land selbst und auch in der syrischen Diaspora auf der ganzen Welt wurde das euphorisch gefeiert. Obwohl viele von Anfang an auch mit Sorge in die Zukunft blickten. Werden radikale Islamisten die Macht an sich reißen oder entsteht vielleicht ein gefährliches politisches Vakuum? Wie auch immer, heute sind als erste europäische Außenminister die deutsche Annalena Baerbock und ihr französischer Kollege Jean-Noël Barrot nach Syrien gereist. Unsere Korrespondentin Sabina Mattei über die ersten Stunden im Land.
Nicht etwa ein Treffen mit der neuen Übergangsregierung stand ganz vorn auf Annalena Baerbocks Programm in Damaskus, sondern der Besuch des berüchtigten Foltergefängnisses Sednaya. Hier seien Menschen mit Methoden umgebracht worden, die man sich in einer zivilisierten Welt nicht vorstellen konnte, sagte die deutsche Außenministerin anschließend.
Und es war für uns wichtig, dass wir genau diese Stimmen in all diesen schrecklichen Jahren dieser Assad-Herrschaft gehört haben, mit unterstützt haben, es zu keiner Normalisierung gekommen ist und dann Akteure wie auch die Weißhelme hier vor Ort sichtbar gemacht haben, was es für Foltermethoden gegeben hat.
Baerbock bedankte sich bei Akteuren der Zivilgesellschaft, die auf die menschenverachtenden Praktiken des mittlerweile gestürzten Assad-Regimes aufmerksam gemacht hätten. Baerbock war am Morgen mit ihrem französischen Kollegen Jean-Noël Barrot zu einem unangekündigten Besuch nach Damaskus gekommen. Es ist der erste Besuch von westlichen Außenministern in Syrien nach der Machtergreifung durch die Islamisten. Im weiteren Verlauf werden Baerbock und Barrot auch den neuen starken Mann in Damaskus, Mohammed Ashara, und weitere Vertreter der islamistischen Übergangsregierung für Syrien treffen. Baerbock hatte bereits zuvor Bedingungen für einen Neuanfang der Beziehungen zur Bundesrepublik und der Europäischen Union genannt, darunter den Schutz von Frauen und Minderheiten in Syrien.
Annalena Baerbock ist zu Gast bei der Übergangsregierung in Syrien. Ein erster Schritt auf oberster Ebene, um die Kontakte zwischen den beiden Ländern wieder aufleben zu lassen. Ein, zwei Ebenen darunter allerdings gab es schon vorher eine erste Wiederannäherung. Über den Stand der diplomatischen Beziehungen zum vom Bürgerkrieg und Diktatur geschundenen Land berichtet Christina Nagel.
Für den erfahrenen deutschen Spitzendiplomaten Michael Ohnmacht ist es ein besonderer Moment. Einer, den er kurz vor Weihnachten festhält für die deutsche und die syrische Community in einem zweisprachigen Insta-Post. Die deutsche Diplomatie ist zurück in Syrien, erklärt er vor der deutschen Botschaft in Damaskus nach 12 langen Jahren. Im Januar 2012 war die Botschaft geschlossen worden wegen des syrischen Bürgerkrieges. Die Kontakte zum Assad-Regime wurden auf Eis gelegt, nicht aber die zur syrischen Opposition, zu Teilen der Zivilgesellschaft und zu Hilfsorganisationen. Dabei spielte auch das Entwicklungsministerium eine wichtige Rolle. Kontakte, die jetzt nach dem Sturz von Machthaber Assad ausgebaut werden sollen, betont der Sonderkoordinator der Bundesregierung für Syrien, Tobias Lindner, kurz nach seiner Ernennung.
Es muss ja jetzt darum gehen, dass die Syrerinnen und Syrer wirklich eine Zukunft haben können, in Sicherheit, in Würde und natürlich unter Beachtung der territorialen Integrität des Landes.
Nicht einmal Letzteres ist eine Selbstverständlichkeit. Die Nachbarländer Türkei und Israel gehen weiter militärisch in Syrien vor, trotz wiederholter Appelle der deutschen Außenministerin, dass jetzt das Wohlergehen der Menschen in Syrien im Zentrum stehen müsse.
Nicht regionale Machtinteressen.
Annalena Baerbock hat einen 8-Punkte-Plan erarbeiten lassen, der helfen soll, dass ein friedlicher Machtwechsel gelingt. Dazu brauche es eine zivile, von allen Seiten akzeptierte Regierung, bei der alle Minderheiten und politischen Gruppen mit am Tisch sitzen und ihre Anliegen einbringen können.
Ein Weg, der dann über den Aufbau einheitlicher staatlicher Strukturen führt und an dessen Ende hoffentlich eines Tages freie Wahlen stehen werden.
Wahlen, die die von Islamisten dominierte Übergangsregierung aber erst in 4 Jahren ansetzen will, was bis dahin geschieht, offen. Bisher geben sich die islamistischen HTS-Milizen, die aktuell das Sagen haben, moderat, schlagen diplomatische Töne an. Noch aber sind sie von den Vereinten Nationen als Terrororganisation gelistet. Die ideologischen Wurzeln der HTS seien nicht vergessen, betonte Baerbock bei der Vorstellung des 8-Punkte-Plans.
Deshalb ist klar, wir werden HTS an ihren Taten messen.
Um das tun zu können, sollen die direkten Kontakte intensiviert werden. Diplomaten sollen möglichst viel vor Ort sein. Mit ihrem Besuch in Damaskus will die deutsche Außenministerin gemeinsam mit ihrem französischen Amtskollegen unterstreichen, dass ein politischer Neuanfang möglich ist. Die Bedingungen dazu hat sie im Vorfeld klar skizziert.
Jede Zusammenarbeit setzt voraus, dass ethnisch und religiöse Minderheiten geschützt und die Rechte von Frauen geachtet und Racheakte unterbunden werden.
Es wird ein langer, steiniger Weg, dessen ist sich die Bundesregierung bewusst. Ein diplomatischer Balanceakt, bei dem es gilt, politischen Druck und weitere finanzielle Hilfen, vor allem im humanitären Bereich, fein auszutarieren und den Ruf Deutschlands in Syrien als ehrlicher Makler geschickt zu nutzen. Die Hoffnung auf ein freies, friedliches Syrien, in das die vielen Vertriebenen und Geflüchteten zurückkehren können, ist aus Sicht der deutschen Diplomaten jeden Versuch wert, nach 12 langen Jahren Zwangspause.
Südkorea kommt nicht aus dem politischen Chaos heraus. Maßgeblich verursacht hat es Präsident Yoon, als er im Dezember im Streit mit der Opposition kurzerhand das Kriegsrecht verhängte. Damals wurde das Parlament abgesperrt und von Soldaten besetzt. Aber die Bevölkerung und das Parlament haben ihm das nicht durchgehen lassen. Es gab Massendemonstrationen und das Parlament hat das Kriegsrecht schließlich wieder aufgehoben und den Präsidenten abgesetzt. Gestern nun sollte Yoon festgenommen werden. Die Ermittler wollten ihn befragen, aber das wurde verhindert, wie unsere Korrespondentin Katharina von Schurzenthaler schildert.
Die Ermittler waren in den frühen Morgenstunden vor dem Amtssitz von Yoon vorgefahren, doch der Sicherheitsdienst habe die Strafverfolger daran gehindert, die Festnahme zu vollziehen. Die Antikorruptionsbehörde teilte mit, ihre zahlenmäßig unterlegenen Beamten hätten sich mehrere Handgemenge mit den Sicherheitskräften des Präsidenten geliefert. Die Vollstreckung des Haftbefehls sei, Zitat, faktisch unmöglich gewesen. Im Laufe des Tages hatten sich vor dem Amtssitz tausende Anhänger des abgesetzten Staatsoberhaupts versammelt und die machten es den Beamten zusätzlich schwerer, in das Gebäude einzudringen. Nach wie vor ist unklar, ob und wann die Behörden einen weiteren Festnahmeversuch unternehmen werden. Der Haftbefehl läuft am Montag aus.
Was genau die Ermittler mit der Festnahme bezwecken wollten, dazu noch einmal Katharina von Schurzenthaler.
Die Behörden wollen Yoon zu der kurzfristigen Verhängung des Kriegsrechts Anfang Dezember befragen, mit der er das Land in eine Staatskrise stürzte. Bislang ignorierte er 3 Vorladungen. Für heute war eigentlich die nächste Anhörung angesetzt gewesen. Unterdessen hatte sein Anwalt angekündigt, rechtlich gegen die, Zitat, ungültige und illegale Anordnung zur Festnahme vorzugehen. Yoon selbst hatte sich gestern in einem Brief an seine Unterstützer gewandt mit den Worten, er werde das Land bis zum Ende verteidigen. Mittlerweile hat das Verfassungsgericht einen weiteren Termin angesetzt, den 14. Januar.
Heute kommt in den USA das Repräsentantenhaus zu seiner ersten Sitzung nach der Wahl im Dezember zusammen. Dabei soll Mike Johnson als Sprecher wiedergewählt werden. Aber viele Republikaner sind unzufrieden mit ihm, weil er in den vergangenen Monaten aus ihrer Sicht zu viele Kompromisse mit den Demokraten gemacht hat. Der künftige Präsident Donald Trump hat Johnson ausdrücklich zur Wahl empfohlen. Wenn sein Kandidat also durchfällt oder erst nach mehreren Anläufen gewählt wird, wäre das auch eine Schlappe für den designierten Präsidenten. Und für beide Kammern, also auch den Senat, gilt, die Mehrheiten sind knapp. Das Durchregieren könnte also schwierig werden. Sebastian Hesse über den ersten Stimmungstest heute in Washington.
No persons having received a majority of the whole number of votes cast by surname.
Es gibt diese Momente des politischen Geschehens, die sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen. Dieser ist einer davon, der Wahlmarathon im Januar 2023, bei dem Kevin McCarthy 15 Wahlgänge brauchte, bis er endlich als Sprecher des Repräsentantenhauses wiedergewählt war.
A speaker has not been elected.
Die Freude hielt nicht lange. Im Oktober des gleichen Jahres schickten Trump-loyale Abgeordnete McCarthy dann endgültig in die Wüste. Seither hat Mike Johnson den Schleudersitzposten inne, Speaker of the House, eine Art Mischung aus dem Vorsitz der stärksten Fraktion und der Parlamentspräsidentschaft.
Do you have the votes?
I think we do, Kellyanne. I'm really humbled and honored to have President Trump's endorsement for Speaker again. He and I work so well together, so closely together.
Haben Sie die nötigen Stimmen sicher, wurde Johnson dieser Tage auf Fox News gefragt, unmittelbar nachdem der künftige Präsident Trump eine Wahlempfehlung für seinen loyalen Gefolgsmann im Parlament abgegeben hatte. Ich glaube schon, antwortete Johnson und bedankte sich artig für Trumps Wahlempfehlung, wohl wissend, dass ein einziger republikanischer Abweichler ihn den Sprecherposten kosten wird.
He recognizes that what we need right now, I think my colleagues recognize this as well, this could be the most consequential presidency and Congress of the modern era.
Trump und seinen Kollegen auch sei bewusst, dass dies die folgenreichste Präsidentschaft und Kongressarbeit der jüngeren Geschichte werde. So versucht Johnson, Druck aufzubauen, denn dass Rettung in Gestalt demokratischer Kollegen nahen könnte, ist so gut wie ausgeschlossen.
And there will be no Democrats available to save him or the extreme MAGA Republicans from themselves.
Demokraten stehen nicht zur Verfügung, um ihn oder die Extremisten bei den Republikanern vor sich selber zu retten, stellte Hakeem Jeffries klar, der alte und wohl auch neue Fraktionschef im Repräsentantenhaus. Und der eine oder andere Republikaner mahnte in Richtung Johnson.
I'm losing confidence with each day. Johnson has to do his best to start finally showing that he's going to do what he says and not just continue to try and make deals with Hakeem Jeffries.
Jeden Tag verliere er etwas mehr an Vertrauen, klagt Scott Perry, republikanischer Abgeordneter aus Pennsylvania. Johnson müsse allmählich anfangen, zu seinem Wort zu stehen und nicht weiter mit Hakeem Jeffries kungeln. Aktuell war hier der Übergangshaushalt gemeint, den Johnson im Dezember mit den Demokraten ausgehandelt hatte, um einen Regierungsstillstand abzuwenden. Diesen Kompromiss hatte dann Trump mit Hilfe des rechten Flügels seiner Partei zu Fall gebracht. Die Rechtsaußen könnten heute versuchen, Johnson mehr als nur einen Denkzettel zu verpassen.
If they think they're somehow going to get a more conservative speaker, they're kidding themselves.
Wenn die glauben, dass sie so einen noch konservativeren Sprecher bekommen können, dann machen sie sich was vor, schimpft Mike Lawler, Abgeordneter aus New York. Zumindest in Sachen Loyalität ist Johnson für Trump unersetzbar. Bei fast jedem öffentlichen Auftritt der vergangenen Wochen waren Trump, Johnson und Elon Musk Schulter an Schulter zu erleben. Dem künftigen Präsidenten ist sehr wohl das Risiko bewusst, dass durch ein erneutes Speaker-Wahldrama entstehen würde. Ohne Speaker können die neuen Abgeordneten nicht vereidigt werden. Ohne funktionsfähiges Parlament kann Trumps Wahlsieg nicht zertifiziert werden. Ohne Speaker wird Trump nicht Präsident. Er dürfte die heutige Wahl von Florida aus mit höchster Aufmerksamkeit verfolgen.
Die aktuellen Zahlen vom deutschen Arbeitsmarkt schauen wir uns gleich an, nach den Meldungen in Kürze mit Peter Weizmann.
Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhard, hat von der nächsten Bundesregierung ein Sofortpaket für das Gesundheitswesen gefordert. Reinhard sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dringend nötig sei etwa die Abschaffung der Honorarobergrenze für Hausärzte. Diese hatte die Ampelkoalition schon geplant, aber nicht mehr umgesetzt. Angesichts des demografischen Wandels brauche es zudem Anreize, damit Ärzte auch im Ruhestand weiterarbeiten. Laut Reinhard ist aktuell fast jeder vierte berufstätige Arzt 60 Jahre oder älter. Der Bauernverband erwartet nach der Bundestagswahl die Rücknahme der Kürzungen beim Agrardiesel. Verbandspräsident Ruckwied sagte der Rheinischen Post, die Abschaffung der Vergünstigungen sei eine inakzeptable zusätzliche Belastung für die Betriebe. Die nächste Bundesregierung müsse die Agrardieselbesteuerung an das europäische Durchschnittsniveau anpassen. Damit könne die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft in Europa wiederhergestellt werden. Die Ampelregierung hatte trotz heftiger Proteste von Bauern die schrittweise Abschaffung der Vergünstigungen beschlossen. Danach sollen Landwirte bis 2026 den vollen Steuersatz auf Diesel bezahlen. Die AOK Saarland warnt vor weiter steigenden Pflegeheimkosten. Wie es heißt, haben die Pflegeheimbewohner im Saarland Ende vergangenen Jahres pro Monat einen Eigenanteil von durchschnittlich fast 2.700 Euro gezahlt. Das sei beinahe so viel wie 2021 vor der Einführung von Zuschlägen, die den Eigenanteil begrenzen sollten. Die AOK Saarland fordert, die Ausbildungskosten aus den Eigenanteilen herauszunehmen. Das würde die Bewohner um 1 Milliarde Euro entlasten. Auch die Investitionskosten der Heime dürften nicht länger auf sie umgelegt werden.
SR Info.
Im Saarland sind mehr Menschen ohne Arbeitsstelle. Im Dezember hatten 37.600 Frauen und Männer keinen Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit heute mitgeteilt hat. Das waren 1,2% mehr als im November. Die Arbeitslosenquote ist hier im Saarland auf 7,1% gestiegen. Auch für ganz Deutschland vermeldet die Bundesagentur für Arbeit eine höhere Arbeitslosigkeit, jetzt 6,0%. Stanislaus Kosakowski berichtet.
Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Dezember sei wie üblich von der einsetzenden Winterpause geprägt, sagt die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. Denn zum Jahresende ist in witterungsabhängigen Branchen weniger zu tun und es laufen viele befristete Stellen aus. Von daher sei die Arbeitslosenquote von 6,0% kein Grund zum Dramatisieren. Das gelte auch in der Rückschau auf den Arbeitsmarkt im ganzen Jahr 2024. Zwar habe die Wirtschaftsflaute zunehmend tiefere Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen, sagte Nahles, alles in allem aber habe er sich weiterhin behauptet. Das allerdings mit zwei Entwicklungen, die sich laut Nahles auch 2025 am Arbeitsmarkt weiter zeigen werden.
Also zunächst mal rechnen wir 2025 mit leicht steigender Arbeitslosigkeit, aber eben auch mit Beschäftigungswachstum.
Angespannter als im vergangenen Jahr werde die Situation auf dem Ausbildungsmarkt werden, prognostiziert Nahles. Schulabgängern rät sie daher, frühzeitig Kontakt zur Berufsberatung der Arbeitsagenturen zu suchen.
Währenddessen hat der Kanzler sich an die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gewandt. Er schlägt ihr konkrete Maßnahmen vor, um die Wirtschaft in der EU zu stärken. Bianca Schwarz mit Einzelheiten.
In dringlichem Tonfall schreibt Bundeskanzler Scholz an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Es brauche, Zitat, gemeinsame europäische Impulse, um Bürokratiekosten zu senken und die Innovationsfähigkeit von Unternehmen zu erhöhen. Gerade in Schlüsselsektoren müsse die EU ihre Abhängigkeit von anderen Ländern verringern. Dazu zählt Scholz unter anderem künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Luft- und Raumfahrt, Robotik oder chemische Stoffe. Um das zu erreichen, stellt der Kanzler auf 5 Seiten konkrete Forderungen. Zum Beispiel die Entlastung von Bürokratie und Berichtspflichten, eine Unterstützung der energieintensiven Industrie, insbesondere der Stahlindustrie, oder eine europaweite Initiative für einen Kaufanreiz von E-Autos. Der Brief liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Auch die CSU hat für den Fall eines Wahlsiegs einen sogenannten Autoplan angekündigt, damit mehr Menschen E-Autos kaufen. CSU-Chef Söder sagte der Zeitung Augsburger Allgemeine, er setze auf einen Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Einführung eines vergünstigten Ladestrompreises für E-Autos.
Es ist noch gar nicht so lange her, da galten deutsche Autos in China noch etwas. Ein Mercedes, das war ein Statussymbol. Ein VW galt als gut und solide. Heutzutage haben insbesondere VWs einen verschnarchten Ruf. Großelternautos sind die Verbrenner in den Augen vieler Chinesen. Denn sie finden die in China produzierten E-Autos einfach moderner und schicker und billiger ohnehin. Und da kommen wir zum Problem. Für deutsche Autobauer war China lange Zeit ein wichtiger Absatzmarkt, zum Teil sogar Rettungsanker, als hierzulande die Verkaufszahlen schon sanken. Aber mittlerweile sind deutsche Autos, zumal mit Verbrennungsmotor, in China schlicht Ladenhüter. Jetzt hat China neue Rekordzahlen zu vermelden, wie Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Zum ersten Mal hat China mehr als 10 Millionen Elektroautos inklusive Hybride in einem Jahr gebaut. Ein Meilenstein, den Staats- und Parteichef Xi Jinping bei seiner Neujahrsansprache hervorgehoben hat. Innerhalb weniger Jahre ist die Volksrepublik zu einem Autoland geworden, zum Technologieführer bei Elektroautos und produziert und exportiert die meisten Autos weltweit. Wenn man 10 Jahre zurückgeht, erinnere ich mich an Gespräche mit Vertretern deutscher und amerikanischer Autofirmen, die lachten. Sie sagten, die Chinesen sind hinter diesen Elektrofahrzeugen her. Ach du meine Güte, das ist doch albern. Sie verschwenden ihr Geld. Was wissen die schon vom Autobau? Erzählt Analyst Einar Tengen vom Taihua-Institut, einer Denkfabrik mit Sitz in Peking.
Well, lo and behold, 10 years later.
Und siehe da, 10 Jahre später sind es genau die, die sich jetzt fragen, wie sie auf das reagieren sollen, wozu China in der Lage ist. Die E-Auto-Konkurrenz aus China macht insbesondere der kriselnden deutschen Autoindustrie zu schaffen. In den vergangenen Jahrzehnten waren deutsche Autohersteller stark auf dem chinesischen Markt vertreten, allen voran Volkswagen. Doch die Marktanteile schrumpfen. Die Kunden in China kaufen zunehmend Elektro, weniger Verbrenner und bevorzugen dabei Eigenmarken. BMW, Mercedes und die Volkswagen-Gruppe, zu der neben VW auch unter anderem die Marken Audi und Porsche gehören, versuchen nun im Wettbewerb mit chinesischen Herstellern wieder aufzuholen. Forschung und Entwicklung in China, auch in Zusammenarbeit mit chinesischen Technologiefirmen, das ist die Strategie. Auf den Automessen in den vergangenen Jahren haben chinesische Unternehmen gezeigt, was sie können. Innovative, digital mit dem Smartphone vernetzte Autos. Die Apps auf dem Smartphone seien mit dem Touchscreen im Auto verbunden. All das, was auf dem Handy funktioniert, soll auch im Auto funktionieren, erzählt ein Mitarbeiter der 2018 gegründeten chinesischen Automarke Neta. Denn nicht nur elektrisch, sondern auch smart und entertainend soll das Auto sein und auch günstig. Wie Neta wurden auch zahlreiche andere Auto-Startups erst in den vergangenen Jahren gegründet. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat die Branche stark subventioniert. Der Wettbewerb ist hart. Um Kunden zu locken, unterbieten sich die Hersteller auf dem chinesischen Markt gegenseitig bei den Preisen. Es ist ein Preiskampf, den nicht alle Unternehmen überleben und der auch den höherpreisigen deutschen Autoherstellern zu schaffen macht. Auch auf Drittmärkten werden chinesische Unternehmen immer mehr zur Konkurrenz. Die EU hat sich im vergangenen Jahr auf Zusatzzölle auf E-Autos aus China verständigt. Einer Untersuchung der EU-Kommission zufolge führen hohe Subventionen Chinas zu Überkapazitäten chinesischer E-Autos, die dann auf dem europäischen Markt zu wettbewerbsverzerrend günstigen Preisen verkauft würden, zum Nachteil europäischer Hersteller. Zunehmend produzieren chinesische Unternehmen auch in Europa. Chery produziert seit einigen Monaten in Spanien, Leap Motor in Polen und BYD baut seine erste Fabrik in Ungarn. Auch der weltweit größte chinesische E-Auto-Batteriehersteller CATL plant seine dritte Fabrik in Europa, neben den bisherigen Standorten in Deutschland und Ungarn auch in Spanien.
Zum Wetter im Saarland. Heute wechseln sich dichte Wolken und Sonne ab. Meistens bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 1 Grad im Hochwald und 3 Grad an der Mosel. Auch morgen soll es trocken sein, aber mit vielen Wolken und auch Nebel. Nur hier und da kommt mal die Sonne raus bei maximal 1 Grad morgen. Und am Sonntag dann kräftige Niederschläge. Zuerst Schnee und Eisregen, später nur noch Regen. Dann auch wieder Tauwetter und es wird dann auch deutlich milder. 10 Grad am Sonntag, am Montag sogar 14 Grad maximal. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen, entspannten Nachmittag. Machen Sie es gut. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Der Anschlag mit 14 Toten in New Orleans am frühen Neujahrsmorgen erinnert nach Ansicht des Chicago Tribune aus den USA an die Gefahr radikaler Islamisten. Der Versuch, aus einzelnen Gewalttaten Muster abzuleiten, ist vor Abschluss der Ermittlungen gefährlich verfrüht. Menschen wenden in der Regel ihre eigenen politischen Voreingenommenheiten auf die ihnen vorliegenden Fakten an und suchen nach Bestätigungen für ihre eigenen Standpunkte. Davon gab es nach New Orleans reichlich. Der designierte US-Präsident Trump verwies auf den Anstieg der Zuwanderung als einen Faktor, der dazu beitrug, obwohl der Verdächtige in Texas geboren und aufgewachsen war. Voreiliges Handeln aus eigennützigen Gründen ist nach wie vor eine von Trumps problematischsten Angewohnheiten, obwohl andererseits das Vorhandensein einer IS-Flagge in dem Fahrzeug in New Orleans und die Entdeckung selbstgebauter Sprengsätze an anderer Stelle im French Quarter an die anhaltende Gefahr des von radikalisierten Islamisten verübten Terrorismus erinnern. Auch El Periódico aus Spanien kritisiert Donald Trumps Reaktion. Es ist verantwortungslos, den Terrorismus politisch zu instrumentalisieren, um in Zeiten der Unsicherheit Hass zu schüren. Die offenbar zunehmenden Aktivitäten dschihadistischer Gruppen sind bereits beunruhigend genug. Dass Trump diese Entwicklungen durch schlecht fundierte Äußerungen zusätzlich befeuert, ist umso problematischer. Es sind Worte, die eher einem Provokateur als einem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten angemessen scheinen. Themenwechsel. De Tate aus Belgien betont die Bedeutung der vorgezogenen Bundestagswahl für Europa. Die angekündigten neuen US-Zölle drohen Europa auch auf eine indirekte Weise zu treffen. Wenn es für die Chinesen viel schwieriger wird, ihre Produkte in den USA zu verkaufen, werden sie versuchen, damit den europäischen Markt zu überschwemmen. Um beide Herausforderungen zu meistern, ist eine starke europäische Führung erforderlich. Aber Frankreich und Deutschland, die beiden großen Motoren der EU, sind derzeit politisch gelähmt. Es sieht nicht so aus, als ob der Stillstand in Paris bald überwunden werden könnte. Eine Merz-Regierung mit Christ- und Sozialdemokraten könnte die dringend benötigte Stabilität bringen, aber angesichts des Aufstiegs der rechtsextremen AfD ist das alles andere als eine beschlossene Sache. Für Europa wird der deutsche Urnengang die mit Abstand wichtigste Wahl des Jahres 2025 sein. Und der Telegraf aus den Niederlanden wendet sich gegen mögliche Einflussnahme der USA auf die Wahl in Deutschland. Der nächste Bundeskanzler wird möglicherweise bald auch die führende Persönlichkeit in Europa sein. Aus diesem Grund muss der Einfluss der USA sehr aufmerksam beobachtet werden. Der künftige US-Regierungsvertreter Elon Musk mischt sich bereits an vorderster Front ein. Das ist in einer freien Demokratie erlaubt. Es wird aber in dem Moment unerwünscht, wo es um staatliche Einflussnahme geht. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.